Hallo und herzlich willkommen zur Stadionsprecherin, dem Podcast über Kommunikation im Frauenfußball. Ja, Freunde, wir haben es angekündigt und wir pflegen unsere Versprechen zu halten. Deshalb widmen wir uns heute ausführlich unserer Frauennationalmannschaft. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen Sportsfreund Jens. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja. Es ist wirklich überfällig. Von daher ist es gut, dass wir das heute machen.
Und es gibt ja wirklich einen sehr, sehr schönen Anlass, nämlich die EM, die gerade ansteht. Und wer es tatsächlich nicht mitbekommen haben sollte, unsere Frauennationalmannschaft steht im Viertelfinale.
Yay!
Ja, also schon ein gutes Stück des Weges hinter sich gebracht. Wir werden gleich noch besprechen, wohin die Reise so gehen könnte, aber wir wollen uns natürlich auch und vor allem kommunikativen Themen rund um die Frauennationalmannschaft widmen, denn auch da ist relativ viel passiert jetzt.
Das stimmt. Also erstmal, du hast natürlich recht. Deutschland steht im Viertelfinale, aber es knirscht ganz ordentlich im Gebälk, denn nach zwei Siegen gegen Polen und Dänemark verliert die deutsche Nationalmannschaft vergangenen Samstag hochverdient, muss man sagen, mit 1:4 gegen Schweden. Ja. Und das ist die höchste EM-Niederlage der DFB-Frauen. Also, ja. Statement-Niederlage würde man wahrscheinlich nennen.
Ja, wahrscheinlich. Und man muss ja sagen, dass es schon interessant war, sich danach die Interviews so ein bisschen anzuhören. Ich habe viele kämpferische Töne gehört. Habe ich ja beispielsweise vom Trainer Christian Wück auch den ersten Satz, wir liegen jetzt am Boden, gehört, wo ich schon dachte, okay, ist das nicht vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder tief gegriffen in dem Falle? Denn sie haben ja nun zwei Vorrundenspiele gewonnen und das war jetzt zumindest nicht ganz entscheidend, das Spiel, wenn man ehrlich ist. Klar, es ging jetzt um die Platzierung in der Gruppe, aber es war jetzt kein Do-or-Die-Spiel.
Das stimmt, aber sie sind jetzt, wie heißt das so schön, auf dem falschen Turnierbaum?
Wie sagt man da?
Also sie sind jetzt...
Wie die Bayern jetzt, bei der Club-WM.
Ja, genau. Haben jetzt quasi Frankreich vor der Brust, kommenden Samstag. Übrigens, wir nehmen heute am Mittwochabend auf. Am Samstag spielen die Deutschen dann gegen Frankreich und würden sie das gewinnen, wartet höchstwahrscheinlich im Halbfinale dann Spanien und die haben ja bisher alles weggefegt, was irgendwie so in ihre Quere kam. Von daher, das war schon nicht gut und das, ja, ich meine, das stimmt, sie liegen jetzt am Boden, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe schon auch, wie du sagst, auch Selbstkritisches von den Spielerinnen gehört und auch so ein bisschen in diese Richtung, wir wussten so nach 15, 20 Minuten, als die Schwedinnen dann umgestellt haben, wussten wir nicht mehr so richtig, wie wir darauf antworten können. Und das nach eigentlich einer verdienten 1:0-Führung und wirklich starken 15, 20 Minuten und dann ein kleiner Twist der Schwedinnen und dann wissen unsere Deutschen eben nicht mehr, was sie tun sollen. Das ist zumindest auch ein kleiner Fingerzeig in Richtung Christian Wück und über den sprechen wir auch später nochmal etwas ausführlicher.
Ja, und vielleicht ist ja dann aber auch diese Niederlage ja Auslöser dafür, dass dann die Statements jetzt insgesamt auch ein bisschen negativer sind, denn vor dem Turnier wurde ja der Titel schon als Ziel ausgegeben. Und jetzt klingt das bei DFB-Sportdirektorin Nia Künzer schon ein bisschen anders. Sie sagt jetzt, ich sehe uns erstmal im Viertelfinale mit sehr, sehr starken anderen Teams. Und angesichts der engen Leistungsdichte im europäischen Frauenfußball sei der Sprung unter die letzten 8 schon eine Auszeichnung. Okay, ja, kann man so sehen. Aber wenn wir jetzt nochmal ein paar Statements uns von vor dem Turnier anschauen, beispielsweise von Julia Quinn, die hat gesagt, ich glaube, wir haben ein unfassbares Potenzial in unserer Mannschaft. Wir glauben fest daran, dass wir etwas Großes erreichen können.
Ich glaube nicht, dass sie das Viertelfinale gemeint hat, Nils, oder?
Möglicherweise nicht, Jens, ja. Und Linda Dahlmann hat noch gesagt, mein Ziel ist es, Europameister zu werden. Und ich glaube, da geht es den anderen Mädels nicht anders. Dafür sind wir hier. Alles andere wäre die falsche Aussage. Und auch Wück hat noch gesagt, in der Mannschaft steckt so eine Wucht, so viel Energie, so viel individuelle Qualität, dass tatsächlich viel möglich ist. So, und jetzt frage ich mich, Jens, was ist denn grundsätzlich das richtige Herangehen an so ein Turnier? Also ist es richtig, ein großes Ziel auszugeben? Sollte man nur davon träumen? Oder sollte man vielleicht wie jetzt auch nach dem Spiel gegen Schweden eher kleine Brötchen backen, auch kommunikativ?
Also erstmal ganz grundsätzlich, Deutschland ist mit 8 EM-Titeln Rekordsieger also Rekord-Europameister, da wirst du ja als deutsche Mannschaft niemals hingehen können und sagen, ja, also wenn wir Glück haben, dann kommen wir aus der Gruppe raus und ja, wir wollen uns fürs Viertelfinale qualifizieren. Also ganz grundsätzlich bist du als deutsche Mannschaft natürlich schon dazu, ich sage jetzt das Wort verdammt, auch ein gutes Turnier zu spielen. Das ist halt einfach so. Aber man muss halt dazu auch sagen, ja, die Mannschaft hat auch einen relativ großen Umbruch hinter sich. Also viele Spielerinnen und die in den vergangenen Jahren auch für die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut performt haben, also zum Beispiel Alexander Popp, haben die Mannschaft verlassen, sind nicht mehr dabei. Und jetzt kommen eben die Jüngeren ein bisschen nach. Und auch mit Christian Wück, der ja nach Olympia 2024 dann Horst Rubisch abgelöst hat, der spielt jetzt auch oder trainiert jetzt auch sein erstes großes Turnier. Also es gibt auch schon Faktoren, wo man sagen kann, ja, also du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt den Titel als Ziel ausrufen, aber als deutsche Mannschaft hast du überhaupt keine andere Wahl. Du kannst nicht sagen, oh, wir wollen irgendwie die Gruppe überstehen, dann wäre das schon ein Erfolg. Geht nicht, funktioniert nicht.
Aber weißt du, was ich interessant finde, wenn man mal ganz kurz zu den Herren schwenken, wenn man sich die Aussagen von Julian Nagelsmann Richtung WM anschaut im nächsten Jahr. Also du kannst ja immer sagen, okay, wir zählen wahrscheinlich zum engeren Favoritenkreis und versuchen einfach so weit wie möglich zu kommen. Das ist ja schon einigermaßen offensiv, aber ein Julian Nagelsmann beispielsweise formuliert das ja wirklich so, unser Ziel ist, Weltmeister zu werden. Ja. Und das ist ja schon nochmal eine andere Formulierung.
Ja, absolut. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, als deutsche Frauennationalmannschaft musst du dieses Ziel haben, Europameister zu werden. Das ist doch vollkommen klar. Natürlich siehst du wahrscheinlich auch selbst, dass in den vergangenen Jahren Nationen wie jetzt auch Frankreich oder auch Spanien so ein klein wenig an den Deutschen auch vorbeigezogen sind. Und das hat man ja auch bei der EM, ich glaube vor 3 Jahren, 2022 hat sie stattgefunden. Da haben sie ja gegen Großbritannien verloren im Finale. Also von daher, ja, es war schon klar, dass es jetzt kein einfaches Unterfangen wird, hier Europameister zu werden. Aber ich glaube, als deutsche Nationalmannschaft musst du auch diese Ziele so formulieren. Es geht aus meiner Sicht nicht anders.
Was glaubst du denn, wieso die Erwartungshaltung in Deutschland selbst ist? Denn ich musste daran denken, als ich noch ein anderes Zitat von Kapitänin Julia Quinn gelesen habe, die sagte, für uns wird es auch wichtig sein, dass wir zurück nach Deutschland reisen und das Gefühl haben, etwas bewegt zu haben und der Entwicklung des Frauenfußball im besten Fall den nächsten Push gegeben zu haben. Wenn ich das so höre, dann geht es ja dann um mehr als nur ein Turnier. Dann geht es ja wirklich um den Frauenfußball im Ganzen in Deutschland. Ja. Also das baut ja nochmal schön Druck auf, oder nicht?
Ja, absolut, hundertprozentig. Ich glaube, weil man das irgendwie nach der vergangenen EM in England auch so mitgenommen hat. Also da waren, das muss man sich ja mal vorstellen, da waren natürlich die riesigen Stadien da in England auch voll und da war eine Riesenbegeisterung auch auf der Insel und auch das ist ja komplett auch nach Deutschland rüber geschwappt und hier die Fernseheinschaltquoten waren super. Also ja, ich finde das auch, das ist ja jetzt schon fast ein politisches Thema, dass sich die Damen da irgendwie so aufhalsen. Ich finde es auch ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob nicht eine deutsche Nationalmannschaft sich einfach nur darüber Gedanken machen sollte, guten Fußball zu spielen. Ob das jetzt irgendwie den Frauenfußball auf die nächste Stufe hebt, was dringend notwendig ist, anderes Thema, aber das weiß ich nicht, ob man das als Bürde unbedingt braucht für so ein Turnier. Was sagst du?
Mir fällt vor allem auf, dass das Interesse am Frauenfußball wirklich in den letzten Jahren in meinem Umfeld, und das würde ich mal sagen, ist schon so ein bisschen auch Spiegel der gesamten Gesellschaft, extrem zugenommen hat. Also wenn ich jetzt sehe, beispielsweise meine Eltern, also die haben früher, glaube ich, nie Frauenfußball geguckt und jetzt freuen die sich richtig auf die Spiele. Also ich habe viele Freunde auch im Umfeld, die das gucken. Und ich habe es früher auch, bekenne ich frank und frei, auch einfach nicht verfolgt. Und jetzt mittlerweile gucke ich mir das tatsächlich auch gerne an. Und das ist grundsätzlich eine total schöne Entwicklung, auch wenn wir natürlich noch extrem viel Luft nach oben haben und es immer noch einen riesen Abstand zwischen Frauen und Männern gibt. Aber trotzdem muss man ja sagen, the trend is your friend. Zumindest stimmt mal die Richtung. Und dass grundsätzlich die Frauen der Nationalmannschaft schon auch meinen, den Fußball in Deutschland noch pushen zu müssen, kann ich mir vorstellen. Ob sie es jetzt sollten, I don't know.
Ja, ich glaube, vor so einem Turnier bringt es halt eine zusätzliche Ebene rein, die du eigentlich überhaupt nicht brauchst. Darüber solltest du als Nationalspielerin in so einem Moment überhaupt nicht nachdenken, sondern es muss jetzt einfach darum gehen, ein möglichst gutes Turnier zu spielen. Denn wenn das passiert und die Mannschaft spielt guten Fußball und kommt möglicherweise noch relativ weit oder scheidet wie vielleicht auch die Herren-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr ein bisschen unglücklich aus und so weiter, dann ist doch genau das schon erreicht. Also ich finde nicht, dass man sich das Ziel setzen muss, wir müssen jetzt dem Frauenfußball einen Push geben. Mhm. Ich glaube, du musst einfach nur guten Fußball spielen, dann kommt dieser Push von ganz alleine. Mhm. Weil, wie du sagst, es verändert sich in die richtige Richtung, aber wir sind halt noch lang nicht da, wo es sein müsste. Nur mal ein kleines Beispiel. Union Berlin, die steigen jetzt in die erste Liga auf. Die haben als erster Verein dafür gesorgt, dass ihre Frauen quasi vom Fußball leben können. Also die geben einfach so viel Geld aus, dass die Frauen keine Jobs mehr nebenher haben müssen in der Bundesliga und sind damit als der einzige Verein, bei dem das so der Fall ist. In anderen Vereinen, auch von großen Bundesliga-Clubs der Herren und so weiter, da kicken die Mädels und die Frauen dafür für ein paar hundert Euro. Also das heißt, da ist schon noch wahnsinnig viel zu tun. Aber ich sag's nochmal, ich glaube, dessen musst du dir vor so einem Turnier nicht bewusst sein. Andersrum, du musst dich davon freimachen, musst einfach sagen, wir wollen ein möglichst gutes Turnier spielen, müssen uns möglichst gut auf unsere Gegnerinnen einstellen und guten Fußball spielen und dann kommt der Rest von ganz alleine. Wir haben es doch vergangenes Jahr bei der Heim-EM der Herren doch auch erlebt. Da war doch vorher auch so die Stimmung, mal gucken. Dann kam der Turnaround ein bisschen mit Julian Nagelsmann und mit den guten Spielen, die sie dann gemacht haben, und plötzlich lieben wieder alle die deutsche Nationalmannschaft. Also ja.
Ich glaube grundsätzlich,
das ist ein bisschen auch viel, was sie da wollen.
Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch ein bisschen Typsache, denn es gibt mit Sicherheit Spielerinnen, die dieser Gedanke, wir spielen hier auch fürs Land und für den Frauenfußball, und dass das nochmal ein paar Prozentpünktchen auch mobilisiert. Und sicherlich wird es genauso die anderen geben, die dann sagen, oh Gott, jetzt gucken hier so viele zu und wenn wir es jetzt vermasseln, dann erweisen wir hier dem Frauenfußball einen Bärendienst, die das vielleicht eher lähmt. Demnach, ich glaube, so ein Schwarz und Weiß gibt es da vielleicht gar nicht, aber es ist natürlich grundsätzlich immer eine gute Idee, sich einfach auf die Sache selbst zu konzentrieren und da in den Tunnel zu kommen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann da aufs Feld geht, klar bist du nervös ohne Ende, aber die sind ja auch Profis. Also die wissen doch auch, wo der Fokus dann liegen muss und denken hoffentlich nicht in so einem Moment daran, dass jetzt hier, ich weiß nicht, der Ruf des deutschen Frauenfußballs auf dem Spiel steht.
Ja, und wenn sie es vielleicht selbst sich nicht so fokussieren können, dann ist es aber auf jeden Fall Aufgabe des Trainers, dass sie sich eben fokussieren und dass sie auch taktische Lösungen an die Hand bekommen, um eben Spieler auch positiv zu gestalten. Und zumindest nach der Niederlage gegen Schweden, wir haben es vorhin schon mal gesagt, kann man da so seine Zweifel haben, ob Christian Wück eben seinen Mädels, seinen Frauen diese Tools eben an die Hand gegeben hat. Denn, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man hatte so das Gefühl, ein kleiner taktischer Kniff bei den Schweden hat eben dazu geführt, dass Deutschland da ins Hintertreffen geraten ist. Und das sagen auch die Spielerinnen eben selbst, dass sie eben sagen, ja, wir hatten da nicht genug Mittel. Jetzt muss man natürlich sagen, Christian Wück hat vor allen Dingen im U-Bereich der Herren-Nationalmannschaften so Erfolge gefeiert, ist ja 2023 mit der U17 so rum ja auch Weltmeister geworden und so weiter und ist natürlich jetzt dann Nachfolger von Horst Rubisch. Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung für dich, dass man jetzt sagt, ach guck mal, der hat jetzt hier in den U-Mannschaften, ja, das hat er ja ganz vernünftig gemacht, komm, dann mach doch als nächstes mal die Frauenfußball-Nationalmannschaft.
Ich kann das ganz schwer einschätzen, weil ich seine Arbeit nicht wirklich einschätzen kann. Natürlich war das schon insofern ein bisschen überraschend, als dass Horst Rubesch so das genaue Gegenteil gefühlt ist. Einfach einer, der so viel Erfahrung hat. Mhm. Und dann kommt mit Christian Wück jemand, der zumindest auf dem Top-Level nicht wirklich große Erfahrung hat. Ja. Und so ein bisschen merkt man es ihm auch an, auch bei den kommunikativen Dingen. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Mit dem Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich das so streng bewerte wie du, Weil ich, wenn ich mir die Tore anschaue.
Das ist häufig so, Nils.
Ja, ja. Good Corp und Bad Corp, das haben wir schon öfter festgestellt. Wenn ich mir die Tore anschaue, also was ist das? Das 2-1, glaube ich, wo der Ball geklärt werden soll, ne? Und der geht dann so unglücklich rein. Und dann dieser Elfmeter und die rote
Luis
Karte.
Luis Suarez Gedächtnis.
Ja, ja, genau.
Hechtsprung.
Also, das kann auch glücklicher laufen, sagen wir es mal so. Also, klar. Das war in der Phase, wo die Schwedinnen dann auch deutlich stärker waren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Tore jetzt bis auf das allererste jetzt auch nicht lupenrein rausgespielt waren. Okay, das vierte war dann auch wieder nicht so schlecht. Dann hattest du aber auch das Gefühl, dass die Deutschen dann so echt nicht mehr wirklich dagegen gehalten haben. Ja. Und dann fällt halt so ein viertes noch. Deswegen, hard to say. Aber wenn die Spielerinnen selber sagen, wir hatten nicht die Mittel, ist das jetzt Richtung Wück nicht die beste Aussage.
Ja. Oder wir haben es ja eben schon mal gesagt, natürlich muss man auch sagen, dass Spielerinnen gefehlt haben. Also erfahrene Spielerinnen, die in den vergangenen Jahren tragende Säulen im Team waren. Aber eben auch wahrscheinlich die zwei besten Spielerinnen, die die deutsche Nationalmannschaft eben zur Verfügung hat, nämlich mit Julia Gwinn und Lena Oberdorf, die beide wegen Knieverletzungen ausgefallen sind. Ja, ich glaube schon, dass es gerade auch im Mittelfeld mit Lena Oberdorf ein bisschen anders ausgesehen hätte. Julia Gwinn über die rechte Seite ja als Rechtsverteidigerin agiert sie oft, zieht dann aber auch durch die Mitte, schlägt auch starke Flanken und so weiter. Und jetzt hat sich natürlich ausgerechnet ihr Ersatz. Also hat sich dann jetzt die rote Karte da eingefahren. Und ja, müssen wir mal gucken, wie es wird. Aber ich glaube schon auch, dass ja diese fehlenden Spielerinnen, dass die schon auch einen Anteil daran haben, dass eben die deutsche Nationalmannschaft im Moment nicht so dominant auftritt, wie man das über die vergangenen Jahre, man kann ja schon fast sagen, auch Jahrzehnte von ihr auch gewohnt ist. Ne?
Und dann lass uns doch nochmal, weil ich es gerade schon angeteasert habe, über ein paar kommunikative Dinge rund um Christian Wück sprechen, denn das ist auch ganz interessant. Es haben sich ja Spielerinnen schon einige Wochen jetzt vor dem Turnier auch zu Wort gemeldet, beispielsweise Felicitas Rauch. Und die wurde nicht nominiert für die Nations League, war das erstmal, und aber perspektivisch dann eben auch nicht für die EM. Und sie hat auf Instagram folgenden Statement gepostet.
Funktioniert auch andersrum. Es ist spät jetzt. Es ist halb neun abends. Wir funktionieren beide morgens besser, aber es ging nicht anders.
Ja. Genau. Also ihr Statement. Mich nicht einzuladen ist das eine. Mich nicht zu informieren und mir aber nicht mal einen Grund zu nennen, verstehe ich einfach nicht. Hier wünsche ich mir eine viel transparentere Kommunikation. Vor den Spielen gegen Österreich und die Niederlande kam es dann zu einer Aussprache zwischen Trainern und Spielerinnen. Aber das ist auch wieder sowas, dass man sowas überhaupt ausräumen muss. Warum zum Teufel wird mit denen nicht ordentlich kommuniziert? Also es muss doch eigentlich einen engeren Spielerinnenkreis geben, wo klar ist, okay, du bist dabei oder nicht. Und wäre es dann nicht relativ normal, den Spielerinnen, die Ambitionen haben, dann einfach mindestens am Telefon zu sagen, sorry, hat nicht gereicht oder ich setz auf die und ein, zwei Worte da in die Richtung zu verlieren? Also ich würde das für ein normales Vorgehen halten.
Ja, hundertprozentig. Weil man muss ja auch mal sagen, was ist denn der Job eines Nationaltrainers? Es ist ja nicht so, als würde der jetzt jede Woche mit seinem Team ununterbrochen auf dem Platz stehen und würde dann Tag für Tag da trainieren mit seiner Mannschaft. So im Laufe der Saison hat er ja eher weniger zu tun. Das bedeutet, dann sind doch eigentlich kommunikative Dinge auch möglich, dass man zwischendrin auch mal mit den Spielerinnen, jetzt in dem Fall, oder Julian Nagelsmann mit den Spielern auch mal spricht, den Kontakt hält, mal auch sagt, hier, häng dich rein, dann klappt das vielleicht noch und so weiter. Und man muss auch sagen, Felicitas Rauch, also die hat 50, 60 Länderspiele. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt eine Dame gewesen, die irgendwie mal vielleicht bei den letzten Maßnahmen zwei, dreimal dabei war und vielleicht ihre ersten Länderspiele so eingesammelt hat. Nee, das ist eine erfahrene Spielerin im Nationalteam. Von daher gerade dann auch so einer Person gegenüber kommunikativ so, ja, quasi keine Kommunikation stattfinden zu lassen, das ist schon ein Unding, das funktioniert so auch nicht.
Ja. Und interessant ist, dass nicht nur für Kritik sorgt, was Wück nicht sagt, sondern auch, dass kritikwürdig zu sein scheint, was er sagt. Denn die frühere DFB-Stammkeeperin Almut Schuld hat jetzt jüngst in einem Podcast gesagt, dass Wück einfach noch nicht den Umgang damit gefunden hat, dass seine Aussagen so massive Auswirkungen in den Medien haben. Er müsse etwas bedachter antworten, um auch ein bisschen Ruhe mit den Medien reinzubekommen.
Oha, okay. Das ist dann vielleicht so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben mit dieser mangelnden Erfahrung. Also hier ein bisschen U-Mannschaften trainiert, wo natürlich der Fokus nicht so drauf ist, auch der mediale Fokus natürlich nicht. Klar, nach dem Weltmeisterschaftstitel wurde da mal ein paar Wochen drauf geschaut und wurde gejubelt, ach guck mal, was da für eine Generation nachkommt, der deutsche Fußball ist gerettet und so weiter und so fort. Aber natürlich wird da jetzt nicht so drauf geschaut und gerade jetzt im Zuge auch der EM ist es natürlich schon so, dass es ja mehr im medialen Fokus eben ist. Und das ist schon, eine deutliche Kritik, aber auch berechtigt, muss ich sagen.
Und was ja so ein bisschen dazu passt, ist auch sein Statement nach dem Spiel gegen Dänemark. Da habe ich mich auch zumindest kurz gewundert. Also wir erinnern uns, die deutschen Damen haben da gewonnen. Bisschen kurioses Spiel, 2-1 am Schluss. Und Ann-Kathrin Berger im deutschen Tor hat da so ein bisschen für hohen Puls gesorgt, manchmal, weil sie, sagen wir mal, risikofreudig gespielt hat und hier und da vielleicht ein bisschen mehr getribbelt ist, als man das von einer Torhüterin erwartet. Ja, Und auf die anschließende Journalistenfrage, ob Wück die riskante Spielweise seiner Torfrau begrüße, sagte er, nein. Mehr kann ich erstmal nicht sagen, aber ich kann sagen, dass wir andere Lösungen finden müssen, sonst werde ich nicht alt. Und ich habe mich gefragt, Jens, ich will mal einen Kommunikationsprofi wie dich fragen. Sind diese Worte gut gewählt?
Nein. Nein, weil du, also das geht ja auch ein bisschen so am Selbstverständnis der Torhüter vorbei und in dem Fall der Torhüterin. Weißt du, ein Keeper braucht absolutes Vertrauen von seinem Trainer oder seiner Trainerin oder ihrer Trainerin.
Das wird super.
Ja, ja, genau. Uiuiui, viele Möglichkeiten. Nein, also da muss absolutes Vertrauen da sein und öffentlich so den Spielstil der eigenen Torfrau da so in Zweifel zu ziehen, das ist ein Unding, das machst du nicht. Vor allen Dingen, wenn du so ein Thema hast, dann sprichst du das intern an. Dafür gibt's auch einen Torwarttrainer oder eine Torwarttrainerin. Ja, das kann man intern klären, das ist überhaupt kein Thema. In dem Moment hätte er das Thema einfach abräumen müssen. Ja, er hätte einfach sagen müssen, wir haben 2-1 gewonnen, das ist Ann-Kathrins Spiel. Ja, das ist wie Manuel Neuer. Der hat auch eine etwas ausgefallenere Spielweise. Früher ein Uli Stein, die Älteren werden sich noch dran erinnern, Keeper vom HSV, auch von Eintracht Frankfurt und so weiter. Der hat solche Dinge auch gemacht, im eigenen Strafraum oder sogar im eigenen Fünfer die Stürmer aussteigen lassen und so weiter. Es gibt einfach Keeper, die haben so ein Spiel. Und wenn du kein Vertrauen in diese Torhüterin hast, dann lass sie nicht spielen. Aber sie muss diesen Rückhalt von dir spüren. Und deswegen sie dann da öffentlich anzugehen, das fand ich ein bisschen viel. Das darf nicht sein.
Vor allem nach einem Spiel, wo ja nichts passiert ist. Also ich erinnere mich an Fragen über Manuel Neuer nach Spielen, wo es dann wirklich zu gröberen Patzern gekommen ist. Und selbst da war dann immer eher so die Aussage, das ist sein Spiel. Mit dieser Art des Spiels hat er uns schon wahnsinnig viele Punkte und Spiele gerettet. So, und das ist ja eigentlich die Art und Weise, wie man dann darüber redet und nicht, wir müssen andere Lösungen finden, sonst werde ich nicht alt. Also das auch noch, also mit diesem so werde ich nicht alt, ist natürlich ein Augenzwinkern, aber ich weiß gar nicht, warum man das dann auf diese Ebene hebt. Also es geht ja nicht darum, ob er da jetzt Stress hat oder nicht. Es geht darum, was ist am Ende erfolgsversprechend und auch, was ist halt der Stil meiner Spielerin? Also deswegen kann ich das auch nicht so gut nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, man muss schon auch sagen, vielleicht liegt es auch ein klein bisschen an dem Typ Christian Wück. Ja, also wir haben eben schon gesagt, so die massive Erfahrung in diesem Medienzirkus scheint er nicht zu haben. Wir machen mal ein kleines Gedankenspiel, Nils.
Oh, aha.
Wenn jetzt zum Beispiel diese Aussage gegenüber der Torhüterin oder eines Torwarts von einem Jürgen Klopp gefallen wäre oder von einem Sandro Wagner, meinst du, das wäre okay gewesen? Das wäre durchgegangen, weil sie eben so von ihrer Art sowas auch mit einem süffisanten Lächeln oder mit so ein bisschen Augenzwinkern rüberbringen können? Und Christian Wück kann das vielleicht nicht?
Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, die wir da unterscheiden müssen, denn ich würde sagen, unsere grundsätzliche Einschätzung bleibt bestehen. man kann da bessere Worte wählen. Aber dann kommen wir so ein bisschen zum Performance-Aspekt dieses Statements. Wenn du das ein bisschen besser machst, dann kommt es natürlich auch ein bisschen an. Da macht natürlich auch der Ton ein bisschen die Musik. Mhm. Und von Leuten wie einem Jürgen Klopp wissen wir ja, weil wir es gelernt haben, dass der humorvoll ist und dass er auch mal ein Späßchen macht. Von einem Christian Wück wissen wir das einfach noch nicht so richtig. Und deswegen ist es ein bisschen gefährlicher, das irgendwie zu machen, weil wir ihn einfach nicht so gut einschätzen können. Ja. Und deswegen, ja, fällt die Antwort eigentlich zweigeteilt aus. Also ich glaube, die Worte sind nicht so gut und trotzdem kann man sie besser delivern.
Ja, ja, weil ich glaube, wenn ich mir das Statement nochmal so anhöre, beziehungsweise jetzt nochmal durchlese, dann kann man das schon auch so ein bisschen als, man kann das schon auch so als kleinen Witz verstehen. Ja, ja, also
müssen wir schon mal drüber. Den Witz einfach nicht verstanden.
Genau, müssen wir schon mal drüber sprechen, sonst müssen wir andere Lösungen finden hier, sonst werde ich hier nicht alt, ne? Sonst falle ich hier bald mit einem Herzkasper um oder sowas, ne? Also möglicherweise war das ja eher so gedacht, wirklich als Witz, und er ist einfach nicht witzig genug.
Ja, aber auch in jedem Witz steckt ja ein Kern, ne? Und der Kern ist da auch, dass er eigentlich möchte, dass sie anders spielt. Und es ist ja auch ganz interessant, sich ihre Reaktion anzuhören, denn sie hat auf die Aussage ihres Trainers Folgendes gesagt. Mal gucken, was er zu sagen hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein echt gutes Gefühl hatte. Aus Zuschauersicht sieht es anders aus als bei mir. Deswegen würde ich es wahrscheinlich wieder so machen. Aber wenn der Cheftrainer etwas anderes sagt, muss ich gucken, ob ich es weiterhin mache. Vielleicht kann ich es minimieren, aber komplett weglassen werde ich es nicht. Ja. Mit anderen Worten, ja, wir gucken mal, was der Trainer sagt, aber eigentlich mache ich es trotzdem, wie ich will. Also finde ich eigentlich ganz cool, dass sie da Rückgrat zeigt, aber ja trotzdem auch ein bisschen Verständnis für ihn.
Ja. Ich finde auch, das hat sie noch ganz gut gelöst. Ich meine, stell dir Manuel Neuer in so einer Situation vor. Also je nachdem, welcher Trainer das über ihn gesagt hätte, stell dir so Niko Kovac vor, der das bei seiner Bayern-Zeit über Manuel Neuer sagen würde. Würde Manuel Neuer wahrscheinlich müde lächeln. Ja, ja. Weil er ein freundlicher Kerl ist, würde er noch einen vernünftigen Satz dazu sagen, aber innerlich würde er sich denken, Junge. Oh. Und das würde ihm bei fast jedem Trainer so gehen. Mhm. Bei einem Standing, das ein Manuel Neuer eben hat, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ich finde auch, ja, sie wird das weiterhin so machen. Das ist einfach ihr Spiel und das passt auch zu ihr. Wenn es schief geht, geht's schief. Das ist nun mal bei einem Keeper so. Ist bei ihr ganz genauso. Wenn sie da hinten einen Fehler macht, dann fällt ein Tor. Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Aber das ist ihre Spielweise und es hat ja einen Grund, warum sie im Tor steht. Ja. Also sie ist eine gute Keeperin eine gute Keeperin in diesem Bereich. Von daher, sie sollte sich da auch nicht verbiegen lassen, aber dass sie da zumindest Verständnis für ihren Trainer geäußert hat, ist ja in Ordnung.
Ja, und dann dürfen wir jetzt ja ganz gespannt sein, wie es weitergeht am Samstag, ob der Traum weiterlebt oder ob er schon ausgeträumt ist gegen Frankreich. Was ist denn deine Prognose, Jens?
Also ich muss ja erstmal sagen, ich habe deutlich mehr Frauenfußball-EM geschaut als Club-WM der Herren. Also von daher.
War auch nicht so schwer, wenn man nicht eine Minute Club-WM guckt.
Stimmt. Nein, also ich habe schon ein bisschen gesehen und habe auch zum Beispiel mir die Zusammenfassung von Frankreich gegen die Niederlande angeschaut, wo es 2-1 für die Niederlande stand. Und dann hatte man so das Gefühl, ja, du, jetzt gerade im Moment blöd, komm, lass doch mal ernst machen. Komm, wir schalten einen Gang hoch und dann schießen die Französinnen noch 4 Tore. Ach, da ist schon relativ viel Power und Technik in dem Laden. Ich glaube, das könnte schon kompliziert werden. Vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim Trainer und auch bei der Taktik, sie haben halt gegen die Schwedin wieder so eine extrem hohe Defensivlinie gespielt. Und zwischen mit riesengroßen Löchern zwischen auch Verteidigung und Mittelfeld und so weiter, hat mich ein bisschen an Manchester United der vergangenen Jahre erinnert. Da ist das ganz genauso und es sehen alle Pundits, also alle Experten in der ganzen Welt, aber irgendwie die Trainer dort vor Ort haben es noch nicht gesehen. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und wenn das natürlich so ist und sie geben den Französinnen Raum, dann kann es echt bitter werden. Wenn sie es vielleicht schaffen, defensiv ein bisschen stabiler zu stehen, mal zu gucken, wie es so läuft. Ich meine, sie haben ja mit Clara Bühl, mit Jule Brandt, auch mit Lea Schüller da auch richtige Granaten auch vorne drin, die immer auch für ein Tor gut sind, die auch aus so einer Kontersituation mal gefährlich werden können. Von daher, ja, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, wie sie taktisch rangehen.
Mhm. Ich glaube auch, es wird schwer. Ich hoffe natürlich, dass es gut für uns ausgeht, aber ich glaube auch, es wird schwer. Die Franzosen haben ja alle drei Vorrundenspiele auch gewonnen. Finde ich übrigens ganz interessant, wenn du dir mal die vier Gruppen anschaust, haben ja alle Gruppensieger ihre drei Spiele gewonnen, ja. Also Norwegen, Spanien, Schweden, Frankreich. Und so oder so wird das jetzt tough und du hast es ja vorhin schon angekündigt, wenn das gegen Frankreich klappen sollte, gegen Spanien wird es auf jeden Fall nicht leichter.
Ja.
Also ja, für den EM-Titel müssen sie auf jeden Fall hart arbeiten, aber wir drücken echt alle Daumen. Also es wäre mega geil, wenn das am Samstag klappt und es ist ja auch immer so ein bisschen Tagesform, wie entwickelt sich so ein Spiel und wir haben es ja im Spiel gegen Schweden gesehen, wenn du dann unglückliche Tore halt auch mal bekommst, dann läuft es mal gegen dich und es kann ja auch einfach glücklich laufen am Samstag. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen den Fußballgott auf unserer Seite brauchen wir da schon.
Ja, das ist so. Und was möglicherweise noch dazu kommt, ist diese gute jetzt erst recht Einstellung. Weißt du, nach so einer Niederlage, nach so einer deutlichen Niederlage, wo es auch eigentlich nichts schön zu reden gibt, dann zu sagen, okay, Karten auf den Tisch, lass jetzt alles raushauen, was wir haben.
Ich glaube halt rein psychologisch sind die Franzosen dann natürlich im Vorteil, ne? Weil die surfen auf der Welle, haben jetzt alles bislang gewonnen und die Deutschen müssen ja ein bisschen mehr an sich zweifeln, gerade nach so einer hohen Niederlage. Jo, aber die Aussage bleibt bestehen, wir hoffen das Beste und wird schon werden, ne?
Ja, wird schon werden. Wir haben es gerade eben schon mal ganz kurz zumindest, oder ich habe es ganz kurz gesagt, Club-WM. Nils, lass doch gerade noch mal von den Damen, von der Frauen, Fußball-EM nochmal rüber wechseln zur Club-WM, weil da hat ja dann vergangene Woche Sonntag oder jetzt, ja doch, vergangenen Sonntag das Finale stattgefunden. Chelsea hat das Ding gewonnen. Das ja, hätte man nicht unbedingt gedacht.
Nein, auf keinen Fall. Und der Mann des Turniers war eigentlich ganz klar, hat man dann auch bei der Siegerehrung gesehen, Donald Trump. Die da einfach nicht mehr weggehen wollte. War wirklich schön zu sehen. Und Infantino wollte ihn dann immer so zur Seite. Und Trump hat das völlig ignoriert und nochmal gelacht und ihm die Hand gegeben.
Du, er hat seine 120 Kilo, der geht auch nicht so leicht. Den kannst du auch nicht leicht von der Seite irgendwie wegschieben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber der kann nicht weitergehen, wenn irgendwo ein Scheinwerfer ist. Ne? Der muss stehen bleiben. Es ist schon irre. Ja, Chelsea, natürlich, Überraschung im Finale. Damit hat wahrscheinlich keiner gerechnet. PSG hat dieses Jahr fast alles gewonnen. Und das wäre jetzt, ich glaube, der fünfte Titel in diesem Jahr gewesen. Und natürlich sind sie als absoluter Favorit in dieses Finale gegangen. Aber, und da sind wir eben auch wieder bei den deutschen Frauen, wie sich so ein Spiel eben entwickelt. Und dann hat Chelsea das richtig gut gemacht. Und Palmer hat natürlich mit zwei Toren und einer Vorlage extrem aufgedreht. Das war schon cool. Und ich muss dir sagen, spätestens als ich dann diese Rudelbildung nach Abpfiff gesehen habe, wo ja sogar PSG-Trainer Luis Enrique ein bisschen handgreiflich geworden ist, habe ich dann auch gedacht, okay, es haben die Richtigen gewonnen.
Ja, aber vielleicht hat man daran auch gesehen, so vielleicht den Mannschaften, die dabei waren, ging es dann vielleicht doch um was. Also auch wenn das irgendwie jetzt für mich keine Belange hatte, dieses Thema, aber
du, das ist ein Titel, du kannst dich Weltmeister nennen, also das ist doch klar und deswegen hätten die Deutschen dann natürlich auch gerne mehr gerissen. Und ich sag dir, mich ärgert es wirklich für die Bayern, weil ich glaube, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, sie hätten da noch ein Tor gemacht, hätten sich in die Verlängerung geschleppt, dann hätten sie das natürlich gewonnen gegen Paris mit zwei Mann mehr auf dem Platz. Und ich glaube, dann hätten sie auch echt gute Chancen gehabt. Aber das ist das, was so ein bisschen nervt bei den Bayern in den letzten Monaten. Man muss so viel im Konjunktiv sprechen. Denn grundsätzlich haben sie es auch in der Champions League gut gemacht und scheiden dann eben auch aus. Jo, also ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit vor den Bayern. Das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Und gerade weil du einfach auch siehst, es sind alle schlagbar. Und dann kommt es eben auf Kleinigkeiten an. Und deswegen bin ich super gespannt, was die Bayern jetzt im Sommer noch Richtung Transfers machen. Denn da haben wir einige Abgänge, aber noch nicht so viele Zugänge. Mal schauen. Und bei den Dortmundern, ja, die hatten halt auch einen Brocken mit Real Madrid. Und da war es natürlich am Ende jetzt auch keine große Überraschung, dass sie da nicht durchgehen. Aber sie haben sich ja auch ziemlich teuer verkauft.
Und wenn man Gianni Infantino glauben kann, dann werden wir diese Club-WM ja jetzt öfter haben, denn er sagte, das war das erfolgreichste Vereinsturnier, der erfolgreichste Vereinswettbewerb der Welt. Du und Nils, den erfolgreichsten Wettbewerb der Welt, da bist du doch in 4 Jahren wieder am Start.
Na logisch, also da ist so viel Geld geflossen, das werden die natürlich wieder machen. Und Vielleicht etabliert sich das ja dann auch noch ein bisschen mehr. Also, wir haben ja schon drüber gesprochen, deswegen mache ich das Fass jetzt nicht nochmal auf und wegen Spielerbelastung und so weiter, ne? Aber ich habe viele leere Stadien oder halbvolle Stadien gesehen bei diesem Turnier. Wenn du halt mega viele Spiele machst und die Tickets dann irgendwann verramschst, ja, da kommt auch ein paar ins Stadion. Und dass die FIFA jetzt nicht für Tiefstapeln bekannt ist, wissen wir auch.
Ja.
Aber ach, was Infantino sagt, interessiert mich schon lange nicht mehr.
Ja, für mich, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dieser Trump-Moment, der setzte
passt,
irgendwie,
passt,
genau,
ja.
Das war die Kirsche auf der Sahne irgendwie für mich noch. Wir haben es ja vor 2 Wochen schon ausführlich besprochen, deswegen lass es uns gar nicht so lang machen. Aber ganz grundsätzlich ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, lass doch irgendwie einen Wettbewerb machen, wo die besten Mannschaften der Welt gegeneinander antreten. Da ist doch eigentlich überhaupt nichts gegen auszusetzen. Ja, also dieser grundsätzliche Gedanke, wir machen einen Wettbewerb, wo Mannschaften der ganzen Welt gegeneinander spielen. Wir gucken mal, wer am Ende der Beste ist. Das ist ja eigentlich eine coole Sache, aber irgendwie so falsch gemacht.
Ja.
Es war einfach nicht cool umgesetzt und deswegen hat es auch für viele Leute da draußen jetzt, oder war es kein großes Thema.
Jens, wir sprechen uns wieder. Wenn Werder Bremen in 4 Jahren teilnimmt an der Club-WM und du jedes Spiel vor dem Fernseher verfolgst und nicht nur das von Bremen, sondern alle Spiele.
Die Club-WM, die dann wahrscheinlich in Saudi-Arabien stattfindet oder in Katar oder sonst was. Ja, genau. Und dann buche ich mir als Werder-Fan Tickets, um den SVW dann gegen Palmeiras oder Al-Hilal zu gucken. Genau, ja, das wird passieren, Nils. Ich bin ganz sicher.
Dann lass uns vielleicht erstmal in die nähere Zukunft blicken. Du bist jetzt im Urlaub, Jens. Hören wir uns dann überhaupt?
Wir hören uns jetzt die kommende Woche auf jeden Fall nicht.
Okay.
Und dann machen wir es wie immer.
Okay.
Dann gucken wir mal. Weil dann wissen wir ja möglicherweise auch, wer den EM-Titel bei den Damen gewonnen hat.
Mhm.
Und was Christian Wück bis dahin noch alles gesagt hat. Dann können wir auch gespannt sein drauf.
Ja, das stimmt. Gucken wir noch mal ein bisschen zurück. Und dann, Freunde, es dauert ja gar nicht mehr so lange. Und dann geht der ganze Spaß ja schon wieder von vorne los. Neue Saison. Und es wird sich transfermäßig was tun. Und da gibt es viele, viele Themen, über die wir sprechen können und werden. Und was wir auch schon anteasern können. Es warten richtig coole Gäste auf euch. Da bereiten wir gerade Gespräche vor. Also auch das wird nice. Und deswegen verbleiben wir jetzt einfach mit dem Gedanken an Donald Trump und die Frauennationalmannschaft mit einem herzlichen Bleibt bescheiden, bleibt zuversichtlich und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, defensiv.